Herzlich willkommen zum RTS Unternehmertalk. Wir sprechen hier mit Menschen, die etwas bewegen, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die nicht nur über Erfolg sprechen, sondern auch über den Weg dorthin. Denn eines ist uns besonders wichtig. Menschen kommen in den Medien oft nur dann vor, wenn etwas schiefläuft, wenn es Probleme gibt oder negative Schlagzeilen. Wir wollen das bewusst anders machen. Wir wollen die Geschichten dahinter sichtbar machen, den Mut, die Entscheidungen, die Herausforderungen und auch die Zweifel, die Unternehmertum wirklich ausmachen. Mein Name ist Carmen Eichinger und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Und wir starten diese Reihe mit einem Unternehmer, der genau diese Haltung lebt und der es möglich macht, dass es den Unternehmertalk überhaupt gibt. Ihm ist es ein echtes Anliegen, Unternehmen eine positive Bühne zu geben und sichtbar zu machen, was alles entsteht, wenn Menschen Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Wir sprechen heute mit dem Gründer von RTS, Sepp Eichinger. Lieber Sepp, danke, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch mit mir.
Ja, auch vielen Dank für deine Zeit.
Sepp, du hast ein sehr bewegtes Leben hinter dir. Und ich möchte zuallererst wissen, wie dein Weg von Garsten, wo du ja geboren und aufgewachsen bist, dich nach Salzburg geführt hat.
Da brauchen wir jetzt schon eine halbe Stunde. Aber der
Weg, wenn es zu lange wird, werde ich dich unterbrechen.
Der Weg war wirklich ein besonderer. Ich habe nach der Handelsschule habe ich angefangen, am Gemeindeamt in Garsten zu arbeiten. Und das ist an und für sich ein Job, den man ein Leben lang macht, wenn man ein Gemeindebediensteter ist. Und ich habe halt da zu dieser Zeit 6.000 Schilling verdient. Und das war also wirklich nicht viel. Ich habe meistens mehr gebraucht, als ich verdient habe. Und das ist halt, wenn man so 18, 19, 20 ist, nicht unbedingt von Vorteil. Und wie ich zum Bundesheer gekommen bin, gab es einfach die Möglichkeit, dass man als UNO-Soldat nach Zypern oder Golanhöhen gehen kann. Und Golan hat mich nicht so interessiert, aber Zypern habe ich mir gedacht, sonnige Insel, das gefällt mir. Habe mich da gemeldet und bin auch dran gekommen und konnte dann dort 2,5 Jahre bleiben. Viele haben am Anfang gesagt, du spinnst, du kannst nicht einen sicheren Job aufgeben. Das war 1979 ist das gewesen. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn man gut ist, kann man länger auch bleiben. Und war eigentlich immer sehr selbstbewusst und positiv, dass das funktionieren kann. Und so ist es auch gewesen. War dann da unten UNO-Soldat, bekam dann dort noch einen besseren Job, durfte dann für den Regimentskommandanten alles aufbereiten und auch den englischen Schriftverkehr, habe meine Englischkenntnisse wesentlich verbessert, also das war auch ganz gut und war dort 2,5 Jahre. Habe sehr viel erleben dürfen und so der Tod meines Vaters, der mit 52 Jahren plötzlich an einem Herzversagen gestorben ist, hat mich dann irgendwie aus dem Tritt gebracht und ich wollte dann wieder zurück. Ich lernte in Zypern eine Schwedin kennen, mit der habe ich zusammengelebt, 1,5 Jahre schon, und es war sehr, sehr eine besondere Situation. Wir haben im türkischen Teil unser Appartement gehabt und haben dort gelebt, und es war einfach dann nicht möglich, dass sie da weiter blieb. Sie ist über den türkischen Teil über den griechischen Teil eingereist. Und so wurde ihr gesagt, sie musste auf der Stelle zurück nach Schweden. Und ich habe gesagt, ja, das ist aber wirklich blöd. Ich habe sie geliebt und wollte, dass sie da bleibt. Und natürlich gab es dann nicht viele Möglichkeiten. Die einzige Möglichkeit war, heiraten, dass sie da bleiben kann. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wie geht das? Habe sie gefragt, ob sie das tun würde. Und das war am Mittwoch, und am Freitag haben wir vor einem englischen Standesamt geheiratet. Wir mussten nicht einmal Ja sagen. Der Standesbeamte hat nur gesagt, now you are married, you can kiss your bride. Also sie sind verheiratet, küssen sie ihre Braut. Und das war eigentlich auch, und ich habe mir gedacht, nachdem ich ja auf der Gemeinde gearbeitet habe, Wir haben kein Aufgebot, nichts gemacht. Wer weiß, gilt das überhaupt in Österreich? Tatsache ist, wie die Heiratsurkunde unterschrieben war, übersetzt war und ich das Geld bekommen habe, die Hälfte fürs Heiraten gab es in Österreich damals Geld, dann wusste ich, dass es auch gilt und das war auch so. Bin dann 1982 zurück und bin dann eine Zeit lang nach Schweden mit ihr gegangen. Das war aber nicht so erfolgreich. Mir hat es dort nicht so gefallen. Ich habe geglaubt, Schweden ist gleich wie Österreich. Es ist aber nicht Österreich. Mich hat es zurückgezogen in die Heimat und die Gunilla hat gesagt, sie geht mit mir nach Österreich und sie will dort ihr Studium fertig machen. Sie hat Psychologie studiert und gesagt, getan. Und wir sind eben dann nach Salzburg gegangen, weil wir geglaubt haben, dass wenn wir nach Steyr gehen, dass das vielleicht nicht so gut ist. Und in Salzburg kann man studieren und das haben wir auch dann durchgezogen. Und wie es halt so ist, hat sie auch in Salzburg nicht so gut gefallen und ich habe dann 13 Jahre insgesamt beim Salzburger Wirtschaftsverband der Fleischer gearbeitet.
Und dort, glaube ich, hast du dieses Handwerksgeschick oder dieses geschäftliche Geschick gelernt, wie man mit Kunden umgeht, wie man aus einem kleinen Geschäft ein größeres macht, wie man Dinge ein bisschen aufbaut, weil du hast ja da eigentlich eine kleine Abteilung beim Fleischer Verband groß gemacht.
Ja, ja, das war eigentlich, ich war wie so oft in meinem Leben Quereinsteiger, habe mir Wissen angeeignet und es gab ja neun Fleischergenossenschaften und wir haben das dann doch mit Tirol, mit Steiermark, mit Kärnten sind alle dazugekommen und das haben wir aufgebaut und ich habe eben verschiedenste Bereiche in diesem Unternehmen auch weiterentwickelt. Das ist einfach, habe mir eine EDV-Umstellung, das gab es ja dann auch, dass man alles digitalisiert hat schon. Das war 1985, 87, 88 haben wir damit begonnen. Und meine ehemalige Frau war Apothekerin, die ich dann kennengelernt habe in Salzburg, nachdem die Gunilla in Schweden wieder war, haben wir in Abtenau die Apotheke gekauft und das war so das erste größere Unternehmen. Habe dann dort einen Ortsmarketingverein gegründet. Ich war Vizebürgermeister, ich war Tourismusobmann, ich war Aufsichtsratsvorsitzender der Ferienregion Lammertal und zuletzt dann auch Geschäftsführer der Abtenauer Bergbahnen. Und ja, das waren so 20 Jahre, wo ich eigentlich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt habe und wo ich doch unternehmerisches Geschick auch zeigen musste. Ich hatte auch eine kleine Vinothek im Ortszentrum von Abtenau. Das war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich habe sehr, sehr vieles gemacht.
Also sozusagen 1000 Sasser Sepp.
1000 Sasser nicht. Ich glaube, man braucht immer eine gewisse Portion Mut und Überzeugung, dass etwas funktioniert. Und die hatte ich immer.
Du warst sehr oft Quereinsteiger. Du hast eigentlich ja, Bergbahnen, das ist ein Metier, würde man meinen, sollte man gelernt haben. Wie war das für dich, wie du da angefangen hast?
Ja, das war ganz einfach. Wir hatten in Abtenau die Problematik, dass man in die Bergbahnen investieren musste, also dass die Bahn neu gebaut werden musste. Und es war sehr, sehr schwierig, die Finanzierung aufzustellen. Und ich war in dieser Zeit als Vizebürgermeister, habe ich dann eine Gruppe zusammengestellt, die einfach geschaut hat, dass wir diese Finanzierung aufstellen. Und ich war nie immer an erster Stelle, sondern an zweiter, dritter, vierter Stelle. Aber wir haben das hinbekommen, dass wir die Finanzierung aufstellen und dass die Bahn neu gebaut wurde. Und gleich nach einem halben Jahr wurde der damalig neu eingesetzte Geschäftsführer wieder freigestellt, weil er, glaube ich, geglaubt hat, wir sind Flachau und wir sind aber nur eine kleine Bergbahn gewesen. Und dann sind sie an mich herangetreten und haben gesagt, du musst Geschäftsführer werden. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, also ich kann da nicht Geschäftsführer werden, ich kann das nicht. Und sie haben gesagt, aber du bist der Einzige, der diese Bergbahn jetzt noch irgendwo in geregelte Bahnen bringt. Und habe ich gesagt, okay, ich mache das ein halbes Jahr, suche einen neuen Geschäftsführer und diese Übergangszeit, die werde ich schon hinbringen.
Aus diesem halben Jahr ist es ein bisschen länger geworden. Und ja. Wie war das dann gegen Ende deiner Zeit dort?
Ja, vielleicht noch dazu. Ich habe es deswegen gemacht, weil einfach Verbindlichkeiten da waren und ich konnte als Tourismusverband dann doch noch eine Beitragserhöhung herbeiführen, dass wir diese Verbindlichkeiten abdecken konnten. Ja, und ich hatte natürlich viele Ideen. Ich bin ja nicht in Abtenau sitzen geblieben, sondern habe mir viele andere Bergbahnen angeschaut. Es ist ganz egal, wo ich hingekommen bin. Ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, der Kornel Grunten aus Leogang, da bin ich hingefahren und gesagt, das, was du da hast, das ist sensationell. Und sie haben mir alle irgendwo ein bisschen weitergeholfen, haben mir Tipps gegeben, was ich machen kann, was ich tun kann. Und so kommt man einfach weiter, wenn man sich umhört und umschaut. Und das habe ich ein Konzept fertiggestellt, wo ich geglaubt habe, da können sich die Bergbahnen gut weiterentwickeln, weil so eine kleine Bergbahn kann man nicht einfach sagen, wir machen das gleich wie alle anderen. Und ich hatte da meine Ideen und ich glaube, dass das heute noch relevant ist, wenn man das so macht. Abtenau hat einen guten Rennhang, eine Winterrodelbahn, eine Sommerrodelbahn und darauf kann man eigentlich gut aufbauen. Leider sind sie heuer insolvent geworden, das ist einfach schade, aber ich denke, dass es gut weitergehen wird und ich hoffe, dass es jetzt einmal einen Geschäftsführer dann gibt, der sich längere Zeit hält, weil ich bin ja dann auch nur gegangen, weil ich keine Unterstützung hatte. Du brauchst einfach, du kannst das nicht alleine schaffen. Du brauchst die Unterstützung aus dem Ort, aus der Gemeindepolitik und die hatte ich einfach nicht. Und darum habe ich gesagt, jetzt bin ich 50, jetzt mache ich noch einmal irgendetwas Neues.
Und da ist dann eigentlich aus einem Frust heraus die Idee des Fernsehsenders entstanden, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, Frust. Es gab ein paar so einschneidende Erlebnisse, aber eines war das vielleicht das Einschneidendste. Ich war auch Obmann der Sportunion Abtenau und es gab eine Weltcup-Woche. Wir richteten sehr oft den Weltcup der Körper- und Sehbehinderten aus und in dieser Weltcup-Woche hatte der ORF schriftlich zugesagt, dass er kommt und einen Beitrag macht und die Hauptsponsoren Flughafen Salzburg und Porsche hatten uns höhere Sponsorgelder zugesagt, wenn der ORF auch kommt. Also da sieht man auch die Wirkung der Medien. Und wer nicht gekommen ist, war der ORF, weil der Hermann Mayer das erste Mal nach seiner Verletzung wieder Skifahren gegangen ist, haben sie gesagt, alle Kameras müssen nach Flachau und es geht sich leider nicht aus, dass wir da kommen. Und ich war da wirklich böse, frustriert, auch ein bisschen mit mir selber, weil ich nach wie vor der Meinung bin, hätte ich am selben Tag die Idee gehabt, zum Hermann Mayer zu sagen, kannst du nicht diesen armen Teufeln helfen, die nicht so ein Glück hatten, dass das Bein gerettet wurde. Und ich glaube, bin überzeugt, dass er das gemacht hätte. Aber darum mache ich nicht nur dem ORF den Vorwurf, sondern auch mir selber, dass ich nicht schnell genug in meinem Denken oder mit meiner Idee war, das weiterzuspinnen.
Ja, aber wenn das nicht so gewesen wäre, würde es heute wahrscheinlich RTS nicht geben. Und deswegen war das vielleicht genau richtig so. Aber wie ist es dann zu RTS gekommen?
Ja, ich habe dann, nachdem mir die Entscheidung nicht schwer gefallen ist, die Abtenauer Bergbahnen zu verlassen, ursprünglich habe ich geglaubt, da gehe ich in Pension. Aber wie gesagt, wenn der Rückhalt nicht da ist, das tut man sich dann doch nicht länger an. Vor allem, ich war 50 und wusste, ich sollte noch 15 Jahre etwas tun. Und dann habe ich einen Freund in Oberösterreich, in Steyr, der schon 15 Jahre einen regionalen Fernsehsender betrieb. Und mit dem hatte ich immer wieder Kontakt und den rief ich an und sage, Herrst, jetzt wurde Salzburg TV Servus TV, wir haben in Salzburg keinen Regionalsender. Könntest du mir helfen, dass wir da in Salzburg einen regionalen Fernsehsender gründen? Und der hat sich zuerst etwas geziert und hat gesagt, na, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, du hast überhaupt keine Ahnung. Und ja, ja, ich melde mich schon wieder. Und er hat sich dann, ich glaube, ein paar Wochen später hat er sich gemeldet und hat gesagt, ich hätte da eine Idee und ich könnte dir da helfen und wir können da reden. Und ich sagte, okay, passt. Was muss ich denn jetzt tun, wenn ich sowas gründen will? Was passiert da? Und ich sagte, zuerst brauchst du einmal eine Möglichkeit, dass du deinen Fernsehsender irgendwo senden kannst. Also in Salzburg habt ihr ein gut zusammenhängendes Kabelnetz. Gehst einmal zur Salzburger AG und sagst ihnen, dass du, ob sie dich einspeisen, dass du, ob du das machen kannst. Und gesagt, getan. Und ich gedacht, ja, dann rufe ich halt dort an und habe dort ganz naiv angerufen und gesagt, grüß Gott, mein Name ist Sepp Eichinger. Ich hätte gerne einen Fernsehsender in Salzburg gegründet und würde gerne mein Programm bei euch einspeisen. Geht das? Und dann haben sie gesagt, aha, ja, also Sie kommen aus Abtenau, ja. Und was haben Sie bisher mit Medien zu tun gehabt? Habe ich gesagt, nichts. Aha, und wie stellen Sie sich das vor? Und habe ihnen ein bisschen erzählt. Dann haben sie mir nur gesagt, na, wissen Sie was, gehen Sie einmal zum Herrn Christian Struber, der wollte schon vor Jahren einmal ein Gemeindefernsehen installieren. Reden Sie mit dem einmal und wenn Sie mit ihm geredet haben und ihr vielleicht da zusammenarbeiten könnt, dann melden Sie sich wieder. Und das habe ich auch wieder gemacht, habe den Christian Struber angerufen, der war eigentlich auch von dieser Idee eigentlich ganz angetan. Und wir haben beschlossen, dann gemeinsam mit dem Christian Schott aus Steyr uns zu treffen und das einmal zu besprechen. Und das war eigentlich, im Juli 2009 in Monsee bei der Autobahnraststation haben wir uns getroffen. Wir sind eben von Salzburg bis Monsee und er von Steyr nach Monsee gefahren. Und innerhalb von 3 Stunden war uns eigentlich klar, dass wir das machen. Und so ist das entstanden.
Das ist echt eine spannende Geschichte und es durchzieht eigentlich deinen Werdegang immer wieder. Du hattest eine Idee, du hast mit Menschen gesprochen, du hast dir irgendwie Profis geholt, gefragt, wie hast du das gemacht und hast dann mit deinem Handgeschick das umgesetzt. Das ist eigentlich für Unternehmer ein ganz wichtiges Tun, dass man das auch so macht. Man muss nicht für alles ein Studium haben oder eine Lehre oder Sonstiges, sondern man kann auch so Visionen in die Umsetzung bringen.
Ja, ich glaube, es ist alles so. Wenn du jetzt ein Studium hast, dann hast du einmal eine Basisausbildung. Aber wenn du dann irgendwo bei einer Firma bist, du musst dich einfach einbringen in der Firma. Du musst einfach dieses Wissen musst du erlernen. Da muss dir wer helfen, die müssen dich unterstützen. Also ich glaube immer, du musst alles einmal wieder von vorne lernen und man braucht eine gewisse Basisausbildung, ein Basiswissen und je länger man unterwegs ist und je länger man initiativ ist, umso einfacher geht das. Also ich glaube, man braucht in irgendeiner Form ein Unternehmergehen. Es sind nicht alle Menschen geeignet, das zu tun. Du brauchst das Verantwortungsgefühl, wenn du heute sagst, ja, ich habe heute 10, 5, 2, 100, 1000 Mitarbeiter, dass du weißt, du bist für die verantwortlich. Es stehen da Familien dahinter und das war nicht immer einfach. Also ich habe das auch des Öfteren gehabt und es war ja nicht immer nur ein Honiglecken, sondern es gibt ein Auf und ein Ab und dafür muss man sich auch verantwortlich fühlen, weil ich der Meinung bin, wenn man als Unternehmer seine Mitarbeiter entsprechend motiviert, dann bekommt man ja sehr viel zurück. Und das ist ja das Wesentliche, weil wenn ich jetzt denke, ich wäre alleine da, diesen Fernsehsender, das ginge ja nicht. Wenn du nicht in genau diesen Bereichen die Leute hast, dann kannst du das vergessen.
Es war am 4. November 2009, da ist die erste Sendung ausgestrahlt worden. Mhm. Was war das für dich für einen Moment?
Ja, es war schon ein besonderer Moment. Wir waren da in einem ehemaligen Schleckermarkt in der Hernauer, haben wir das begonnen und es war ja auch der damalige Landeshauptmann Stellvertreter Wilfried Haslauer ist auch vor Ort gewesen und hat uns beglückwünscht zu unserer zu unserem neuen Fernsehstart. Und ich meine, das war wirklich sehr, sehr einfach, wenn ich jetzt zurückblicke, was wir da gehabt haben. Wir hatten ein grünes Tuch hinten aufgehängt, wir hatten keinen Teleprompter, sondern einen Fernseher, da musste man halt ein bisschen mehr weiter nach rechts schauen. Jedenfalls bei unserer 10-Jahres-Feier war der Wilfried Haslauer wieder da als Landeshauptmann. Und dann hat er mir gesagt, ich ziehe meinen Hut, weil ich habe damals geglaubt, wie ihr angefangen habt, das ist eine Geldvernichtungsaktion.
Ja, das werden sich wahrscheinlich viele gedacht haben. Und ich glaube auch, das Konzept, das du hinter dem Fernsehsender gestellt hast, ist auch ein einmaliges Konzept, weil Medien leben von Schlagzeilen, Medien leben von Bad News, weil Bad News bringen immer Zuhörer, Zuseher oder Leser. Und du hast genau das Gegenteil auf den Weg gebracht.
Ja, es haben ein paar Freunde zu mir gesagt, so, das, was du denkst, das wird nicht funktionieren. Und ich war einfach wirklich überzeugt, dass das nicht so ist, weil wir haben in Salzburg ein gut funktionierendes Vereins- und Gemeindeleben. Und das abzubilden, das wollen ja die Leute, das ist genau die Emotion. Und wir haben ein paar Trailer, wo ich das sehe, wo die Leute, wo ins Wasser gesprungen wird, wo man beim Skifahren ist, wo Feste gefeiert werden, wo man bei Unternehmen ist, die besondere Entwicklungen durchgemacht haben. Also das alles, ich habe in diesen 15, 16 Jahren jetzt so viel lernen und sehen dürfen, also ich bin wirklich ja beseelt.
Und begeistert, das merkt man richtig, wenn du darüber sprichst. Also dein Credo ist gewaltfrei und positiv. Und genau das willst du jetzt auch mit dem Unternehmer-Podcast machen. Darum hast du diese Sendung jetzt auch ermöglicht, weil du möchtest, was möchtest du?
Einfach Unternehmen vor den Vorhang bringen. Ich habe vielleicht ein kleines Beispiel. Es gab einen Kleinunternehmer, der hatte ein Fuhrwerk. Der war in Abtenau für alle Touristen unterwegs. Und ist mit den Pferden, mit einem Pferdegespann durch das Lammertal gefahren. Und ja, ich glaube, es gab ganz viele glückliche Menschen, die er da auf seinem Kutschbock oder hinten in seinem Wagen mitgehabt hat. Und der Rupert Lanner war einfach ein wunderbarer, netter Mensch. Und das erste Mal, wie er in der Zeitung war, weil er ein Pech gehabt hat, weil er einen Gurt nicht verwendet hat, der nicht gehalten hat, ist gerissen, er ist zu Boden gestürzt und ist gestorben. Und das ist eigentlich das Traurige an dieser Geschichte für mich. Wenn etwas Grausliches passiert, dann kommen die Medien und dann bringst du sie nicht weg. Und das ist eigentlich das Traurige für mich, weil es gibt so viele wunderschöne Momente, wo Leute lachen, wo sie Freude haben. Und das brauchen wir alles als Gesellschaft, dass wir das nicht mehr berücksichtigen in unserer täglichen Berichterstattung.
Ja, die Emotion auch irgendwo ins Positive zurück, weil gerade wenn du überall nur Krieg und Terror und alles Mögliche hörst, dann glaube ich, freuen sich die Menschen auch, wenn sie mal was anderes hören und vor allem auch etwas aus der Umgebung, das ist ja auch das Regionale, das dir so wichtig ist. Was bedeutet dir Regionalität im Wesentlichen?
Ja, Regionalität ist unser Leben. Regionalität ist das, was wir täglich tun. Weil ich glaube, wenn wir keine Feuerwehr, keine Musikkapelle, keinen Sportverein hätten, dann wäre unser Leben eigentlich oder unsere Gesellschaft wäre eine armselige. Also da bin ich einfach überzeugt, dass das alles nicht funktionieren würde. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wir haben so viele negative Sachen. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, wenn wir nicht endlich wieder in eine andere Stimmung kommen, dass wir als Gesellschaft nicht wieder mehr Lebensmut haben. Wir leben im schönsten Land der ganzen Welt. Da bin ich einfach, das glaube ich einfach. Alle Leute schauen in Salzburg, das ist unser Lebensraum, da können wir leben. Und wir tun, wie wenn es jeden Tag irgendwas Schlimmes gibt und dass alles nicht funktioniert. 80% funktionieren ja und ein paar Prozent werden immer nicht funktionieren. Und wenn man 100 Menschen hernimmt, ja, es wird immer 10 sein, geben, die mit nichts zufrieden sind, die nichts wollen. Und mir kommt vor, die Medien schmeißen sich genau auf diese 10%. Ich meine, jetzt darf ich vielleicht das letzte Beispiel bringen, von der, wie die Politik so funktioniert, dass sie hergehen. Ich meine, jetzt kommt, es geht um eine Abstimmung, was vor 2-3 Jahren war, zur Mönchsberger Garage. Ich möchte das Thema nicht aufmachen, dass das gut oder schlecht ist. Tatsache ist, dass 20% hingegangen sind zu dieser Abstimmung und abgestimmt haben. Und 85% von diesen 20% waren dafür oder waren gegen diesen Mönchsberg-Ausbau. Und heute gehen diese Befürworter dieser Aktion hin und sagen, 84% der Salzburger waren dagegen. Das stimmt nicht. 20% sind hingegangen und von diesen 20% waren das 85. Also wir werden immer mit so Halbwahrheiten gefüttert und das wird groß aufgebauscht und aufgedrückt. Und das Banale, das was unser Leben ausmacht, das kommt eigentlich immer zu kurz. Und das ist für mich das Wichtigere.
Ich glaube, das ist eine gute Intention, um den Salzburgerinnen und Salzburgern auch zu zeigen, was sich in ihrem Land auch Gutes abspielt, sozusagen. Was bedeutet jetzt für dich das, für die Unternehmer, dass du die vor den Vorhang holen möchtest?
Ich glaube, es gibt ganz viele Unternehmer, du brauchst den Mut. Und ich glaube, das ist vor allem, dass wir in unserer Gesellschaft jetzt brauchen, diesen Mut und Erfahrung und auch diese Höhen und Tiefen. Es geht ja nicht immer nur nach oben. Du hast ein Wellental wie so der Ozean. Ne? Es geht auf und es geht hinunter. Und ich glaube, genau die Unternehmer, die können das auch ganz gut vermitteln. Die haben Erfahrung, wie man umgeht mit Stresssituationen oder so. Die sind das eigentlich wirklich gewohnt. Und die können uns Geschichten erzählen und vielleicht auch junge Menschen begeistern, dass sie sagen, werde Unternehmer, schau, dass du was machst daraus. Weil ich glaube, dass wir nicht mit der 30-Stunden-Woche erfolgreich sein werden. Das bin ich überzeugt.
Da bin ich auch überzeugt, dass das nicht funktionieren wird. Reden wir noch ein bisschen über die Medienlandschaft. Die hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr verändert. Was ist für dich da die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist zu überleben. Es ist einfach dieser Social-Media-Bereich, der hat viele Menschen infiziert. Sag einmal, jeder glaubt, so wie es früher geheißen hat, was in der Zeitung steht, das stimmt. Und heute gehen viele, die sehen, was auf Facebook und Instagram ist, was ich da sehe, das stimmt. Und wenn ein Krokodil einen Elefanten frisst, dann glauben sie das auch. Und dass da mittlerweile bis zu 60% Fake-Nachrichten sind, das ist eigentlich schlimm. Und wir müssten einfach darüber nachdenken, was wir wo investieren, weil wenn ich denke, dass viele Leute das Geld nur in diesem Social-Media-Bereich investieren und glauben,
das Marketing-Budget
im Wesentlichen, wo wir unsere Freunde über den Teich finanzieren und glauben, und dass es wichtig ist, dass es auch eine breite mediale Gesellschaft hier in Österreich gibt, dann müssen wir darüber mal nachdenken. Und das sollte vielleicht auch, müssen wir auch mehr die Leute dazu anregen, darüber nachzudenken, was mache ich, was tue ich und wem gebe ich mein Geld.
Also du würdest das willkommen heißen, wenn die Leute auch mit dir ihre Werbung sozusagen umsetzen würden.
Ja, gut. Ich meine, wir sind ja nicht alleine. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es diese Medienvielfalt gibt. Da habe ich auch ein kleines Beispiel. Wir haben einmal, da war ein Konzert auf der Karl-Kogel-Hütte in Abtenau vom Volksliedchor. Und es wurde überall beworben. Und ich war eigentlich ganz froh, dass wir nicht die Einzigen. Es haben wir beworben, es hat der ORF beworben, es haben verschiedenste Zeitungen beworben. Und am Ende des Tages bei dieser Veranstaltung waren dann die Mitwirkenden und ein paar Verwandte oben. Und was war der Grund? Nebel. Es gab einfach Nebel bis auf 1400 Meter und keiner, der geglaubt hat, der fährt jetzt auf die Karl-Kogel-Hütte und horcht sich dieses Konzert an, ist da hingegangen, weil es nebelig war und du kannst da nichts dafür. Und das ist halt immer das Wichtigste. Und ich höre einfach viele, es ist wichtig, dass es überall kolportiert wird, dass du halt eine breite Medienvielfalt hast, das ist für mich einfach wichtig. Ich alleine bin nicht wichtig. Ich freue mich natürlich über alles, wer mit uns zusammenarbeitet, aber der allein Seligmachende werden wir nie sein.
Ja, es braucht dann Medienmix sozusagen, dass genau. Alle, überall, weil jedes Medium hat seine Zielgruppe.
Genau.
Und da hat man ein großes Ganze dann, wenn alle gemeinsam das machen würden. Wie schaut es jetzt mit RTS weiter aus? Gibt es schon irgendwas, was sich demnächst ändern wird? Gibt es Veränderungen?
Naja, Veränderungen sind, Christian Stuber und ich, wir haben alle das Pensionsalter erreicht, sind schon über 65 und ich glaube, man muss einfach schauen auf die Nachfolge. Und wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Nachfolgeteam bereits hinter uns. Und da schauen wir jetzt, dass wir die jetzt in die Verantwortung kommen lassen, dass sie das weitermachen. Schauen natürlich auch, dass sich vielleicht noch weitere Leute bei uns beteiligen, dass wir breiter aufgestellt sind. Aber grundsätzlich ist für mich jetzt dieser Teil, muss einen anderen Weg gehen.
Verjüngung sozusagen.
Eine Verjüngung, ja, genau. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben ein sehr gutes, junges Team.
Wie viele Mitarbeiter hast du?
Ja, derzeit haben wir so 15 Mitarbeiter und 6, 7 freiberufliche Mitarbeiter. Also doch schon, denke ich, es sind die Leute immer wieder überrascht, wenn sie fragen, aha, das sind ja fast 20 Leute. Ja, wir haben schon ein relativ großes Team, sind nicht alle Vollzeit beschäftigt, aber doch alle sehr nah dabei.
Was zeichnet dein Team aus?
Mein Team zeichnet aus, dass sie eigentlich mit wirklich Herzblut, mit Kreativität und mit vielleicht viel weniger technischen Möglichkeiten, wie große Sender haben, so viel herausholen. Weil ich höre immer wieder, also ich höre mich ja auch um, und das, was wir machen, also unser Programm, das ist technisch und redaktionell sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das Teuerste sind ja immer die letzten 3, 4, 5%, die ja nur die wirklichen Profis sehen, die wir als Otto-Normalverbraucher beim Fernsehen so nicht sehen. Und wir machen wirklich, sie sind alle mit einem Herzblut dabei. Und das ist einfach das Wichtigste. Und sie haben alle ein gutes Feedback. Und wir haben halt auch Leute, die sie weiterentwickeln. Und da sind wir sehr, sehr froh.
Wenn du heute so die umschaust, zurückblickst an deine Anfänge, wie sich das alles entwickelt hat, was geht dir da durch den Kopf?
Was geht mir da durch den Kopf? Ich meine, wie alles im Leben, man hat Glück und man hat Pech. Und vielleicht würde man die eine oder andere Entscheidung heute anders treffen. Aber ich meine, wir haben uns bis 2020, also die ersten 10, 11 Jahre, wirklich sehr, sehr gut entwickelt und haben das auch wirtschaftlich sehr gut hingebracht, also dass wir positiv unterwegs waren. Und eigentlich hat uns die Pandemie unser Geschäftsfeld, das ist zerbrochen. Es gab keine Veranstaltung, es gab kein Fußballspiel, es gab kein Basketballspiel, es gab keine Veranstaltung, nichts. Und du bist von einem Tag auf den anderen praktisch weg. Und wir haben uns genau an dem Tag entschieden, in die Studios von Servus TV zu übersiedeln, wo wir die dreifache Größe hatten. Und wir waren überzeugt, dass wir uns mit einer Weiterentwicklung, dass wir da uns wirklich weiterentwickeln könnten. Und war am Anfang einfach, habe geglaubt, dass die Pandemie ist in 3 Monaten vorbei und dann können wir richtig durchstarten.
Das haben wir alle geglaubt.
Die Wirklichkeit war eine andere und es gab dann Probleme mit den Förderungen, die dann nicht zustande kamen und weiß ich was alles. Und dann hast du einfach diese Ideen und konntest die nicht umsetzen. Und das, du weißt es einfach nicht. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich anders entschieden. Dann wäre ich einfach in meinem kleinen Studio geblieben und das wäre sich auch vielleicht ein paar Jahre später und das wäre wirtschaftlich besser gewesen. Jetzt haben wir halt das und wir schauen, dass wir mit unserem jungen Team das so weiterentwickeln und dass sich das wirtschaftlich wieder gut ausgeht.
Danke, lieber Sepp, für deine offenen und ehrlichen Einblicke in dein Unternehmertum, nicht nur in RTS, sondern auch dich als Person. Und bei dir sieht man wirklich, wenn man eine Idee hat, braucht es Ausdauer, sehr viel Mut und Zuversicht, damit man vorwärts kommt, auch wenn es schwierig wird. Ich danke dir.
Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Und genau darum geht es beim RTS Unternehmertalk. Die Geschichten hinter den Unternehmen sichtbar zu machen. Die Entscheidungen, die Herausforderungen und das, was Menschen antreibt, ihren eigenen Weg zu gehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim RTS Unternehmertalk.